herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Troika. Hallo Alex.
Julius, grüß dich. Ich kann mir vorstellen, du atmest auf. Du bist froh.
Ich bin natürlich immer froh, wenn wir miteinander sprechen. Ansonsten bin ich vielleicht auch froh, dass diese Nations League Gruppenphase langsam zu Ende geht. Wir haben ja in der letzten Folge schon drüber reden können. Auch das neue System jetzt mit der etwas erweiterten Nations League fördert gerade in der Gruppenphase nicht unbedingt die Spitzenspiele, auf die man sich jede Woche freut. Aber ja, wir gehen halt jetzt in die allerletzten Entscheidungen erstmal und dann natürlich in eine K.O.-Phase, die durchaus attraktiv werden könnte in diesem Wettbewerb. Also die nächsten Länderspielpausen könnten ein paar mehr Kracher hervorbringen und wir können uns jetzt auch nochmal auf den Clubfußball konzentrieren, dabei am Donnerstag wieder. Auch da freue ich mich natürlich drauf. Wie gesagt, ich freue mich trotzdem auch, dass wir heute nochmal zur Nations League aufnehmen können. Und wenn es nur ist, um dein wunderschönes Lächeln hier zu sehen und deine Stimme zu hören. Und das tun wir. Und jetzt habt ihr natürlich auch schon gehört, worum es geht heute nochmal. Um die Nations League, um den sechsten Spieltag. So ein paar Entscheidungen und was möglich ist, haben wir in der letzten Woche besprochen. Und ein paar Entscheidungen sind auch gefallen. In ein paar Gruppen ist es tatsächlich noch spannend, je nachdem, mit wie viel Spannung man den Wettbewerb verfolgt, sagen wir es so. Aber auf jeden Fall stehen noch Entscheidungen aus. Und es gibt ein paar Spiele, wo eine Menge auf dem Spiel steht. Deswegen gibt es einiges zu besprechen. Wir haben uns einige Partien rausgesucht, über die wir kurz sprechen wollen. Und ich würde sagen, das machen wir auch einfach und brauchen nicht noch viel länger drumherum reden. Als allererstes wollen wir auf die Liga A Gruppe 1 gucken. Da haben wir nämlich das Duell zwischen Kroatien und Portugal auf der einen Seite, während auf der anderen Seite Polen und Schottland spielen und tatsächlich auch noch Fragen in der Gruppe dann eben offen, Alex. Es ist nämlich so, dass Kroatien sich den zweiten Platz noch sichern muss. Dafür bräuchten sie mindestens einen Punkt im Duell gegen den unangefochtenen Tabellenführer aus Portugal. Also eine leichte Aufgabe ist es nicht unbedingt, hier den Punkt vielleicht mitzunehmen. Dann sind sie aber sicher Zweiter, auch in den Playoffs. Ansonsten könnten Polen und Schottland da noch ein bisschen Druck machen. Und natürlich Polen und Schottland im direkten Duell, da geht es auch darum, jeweils den Abstieg zu verhindern. Der Sieger könnte auf jeden Fall die Klasse halten. Das kommt auch noch dazu. Ein bisschen was auf dem Zettel, außer für Portugal. Und das sind natürlich dann vielleicht wieder gute Nachrichten für die Kroaten, weil Portugal fast ohne Probleme durch diese Gruppe marschiert, ne, haben nicht einmal verloren, nur ein Unentschieden. Cristiano Ronaldo macht nicht nur Doppelpack, sondern auch noch Rückfallzieher, Seitfallzieher-Tore wie in besten Zeiten. Also es war für sie relativ leicht, würde ich sagen. Kroatien haben wir deutlich mehr Schwächeanfälle gesehen und haben ja auch schon bei der EM drüber geredet. Da sind wir nicht immer noch so happy mit Kroatien. Da gibt es eben ja diesen erwarteten Abfall, weil der Altersschnitt eben auch nicht unbedingt besser wurde bei den Topspielern. Trotzdem, wie gesagt, kleine Chance liegt schon da drin für Kroatien, finde ich. Sie brauchen diesen Punkt und das halt gegen Portugal, für das es wirklich um gar nichts mehr geht. Und dann in so einer Länderspielpause mitten im Clubfußball vielleicht auch gegen Spieler, die nicht ganz die Motivation haben.
Ne? Ja, weiß ich nicht, denn man sieht ja, wenn der Druck nicht da ist, dann spielt man viel befreiter auf. Selbst wenn ein Cristiano Ronaldo, der nicht zwingend mehr Stammkraft sein müsste bei Portugal, aber wenn auch der noch Lust hat, Tore zu schießen, und die Mannschaft befreit Fußball spielt, dann kann man auch mal Polen 5-1 wegschießen. Und da ging es ja nur für die Polen um was und für die Portugiesen ja eigentlich auch um nichts mehr. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob man das so betrachten muss zwingend. Wahr ist es natürlich, für die Portugal geht es um nichts mehr, aber die Kroaten haben möglicherweise Druck, außer natürlich Polen, Schottland im Parallelspiel endet unentschieden. Ne? Dann können die Kroaten auch verlieren gegen Portugal. Ansonsten sollten sie was mitnehmen. Schwierig. Portugal ist wirklich erstaunlich gut drauf. Ne, dieses 5-1 gegen Polen zu Hause, boah, das war schon beeindruckend, finde ich. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Portugal auch das letzte Spiel gewinnt und Kroatien dann ein bisschen bangt und zittert, denn überzeugt haben sie bisher nicht. Ne? In den letzten Spielen, jetzt gab es ja auch ein 0-1 in Schottland, in Polen auswärts, haben sie 3 Gegentore kassiert, noch 3-3 gespielt, aber zeigten auch, da sind sie anfällig und bei ihren 2 Siegen, das waren 1-0 und ein 2-1, also knappe Arbeitssiege. Portugal ist der Favorit, Julius, in diesem Spiel.
Ja, und interessanterweise sehen das die Quoten nicht so, ne? Und das macht es natürlich sehr, sehr spannend und ich bin dabei dir. Das ist eine Mannschaft, die eben auch gerade Freude hat am Fußballspielen und da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Cristiano Ronaldo, einer der Spieler, der sicherlich ein hohes Standing weiterhin in dieser Mannschaft hat, wird auch nicht in solche Spiele gehen und nicht darüber nachdenken, dass er trotzdem 4 Tore schießen will, wenn irgendwie möglich, und da vielleicht auch seine Mitspieler noch ein bisschen antreiben. Und wir kriegen bis zu 2,90er-Quoten auf die Portugiesen, wenn wir das in den Quotenvergleichen angucken, allein im Dreiweg. Bei den Kroaten liegt es im Schnitt so zwischen 2,55 und 2,60. Das heißt, hier sind die Kroaten sogar der leichte Favorit. Und das muss man natürlich schon sagen, die Qualität bei Portugal ist höher, sie sind in einer deutlich besseren Form, sie haben diese Gruppe bis jetzt dominiert und da ist es natürlich automatisch interessant, auch wenn man sagen muss, gut, immer ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht nicht mit ganz offenem Visier, aber das ist natürlich schon interessant, dass wir da fast an die Dreierquoten kommen bei so einer Mannschaft und bei so einem Aufeinandertreffen hier.
Ja, absolut. Bin ich bei dir, ich finde, das Value auf dem Portugal-Tipp ist hoch, aber natürlich auf Kroatien auch. Vielleicht trennen sie sich dann doch unentschieden, denn das würde genau den Kroaten reichen und es fällt ja auch auf, nur 3-0-5er-Quoten aufs Unentschieden, die sind dann sehr, sehr niedrig. Das erwarten also viele Tipper und natürlich auch die Wettanbieter, dass man sich hier schiedlich, friedlich, wahrscheinlich 1-1 möglicherweise trennt. Reicht den Kroaten, für Portugal wäre das auch völlig okay. Nicht so okay wäre es natürlich für die Schotten, denn die können dann nicht mehr Zweiter werden, müssen aber ihrerseits, wie gesagt, ja, gewinnen, um Zweiter zu werden. Wenn die Schotten unentschieden spielen, sind sie immerhin nicht abgestiegen. Also wir blicken weiter auf Polen-Schottland, das zweite Spiel, das wirklich sehr viel Brisanz hat. Der Verlierer steigt ab, steht über diesem Spiel. Und die Quoten zeigen, auch richtig schwer zu tippen, ne? Polen gegen Schottland. Ich habe hier auch kein klares Bauchgefühl, um ehrlich zu sein. Das wird ein richtiger Nailbiter.
Ja, wir haben das klassische oder die klassische Ausgangssituation hier irgendwie, dass Mannschaften, die ziemlich auf einer Augenhöhe sind, wo man sich nicht sicher ist, und dann hat die Heimmannschaft den vermeintlichen Vorteil, ne? 2,40, 2,50 gegenüber 2,90. Also das ist so hier die Aufteilung. Und ich finde schon, wenn man diesen Heimvorteil ein bisschen rausrechnet, dann sind wir eher bei 2,60 zu 2,60. Und das macht auch Sinn, wenn wir die Mannschaften bis jetzt spielen sehen haben und auch ihre aktuelle Form einschätzen. Also es ist jetzt nicht so, dass Polen irgendwann mal begeistert hat oder dass du da die Mittel gesehen hast, dass es dann doch ein Spaziergang werden könnte. Deswegen sehe ich die Teams auch sehr, sehr dicht beieinander. Das macht automatisch natürlich auch hier den Tipp auf Schottland nicht uninteressant, weil die Quoten da halt einen Ticken höher sind bei beiden. Übrigens auch bei Portugal sogar, ne? Und das Unentschieden würde ja dann auch Kroatien reichen. Selbst die doppelte Chance auf Portugal bringt noch 1,50er-Quoten. Also wenn man Kombischein an so einem Länderspieltag spielt, kriegt man da dann doch recht ordentliche Quoten für einen Kombischein, und da der Tipp auf die bessere Mannschaft oder das Unentschieden, was den anderen reicht, super spannend. Bei Polen-Schottland ist es natürlich schon so, dass beide gewinnen wollen und dass wir dann vielleicht auch ja, am Ende den entscheidenden Treffer sehen. Aber ich finde sie auch beide nicht so überzeugend und ich glaube auch, sie wissen, um was es geht. Sie haben ein bisschen zu kämpfen mit ihren Auftritten zuletzt, mit ihrer Form, dass wir hier vielleicht dann eher über ein Spiel reden, wo wir auch mal wieder das Unentschieden zur Halbzeit anvisieren können, wo sich die Mannschaften abtasten werden, wo sich Wege finden müssen, um dieses Spiel irgendwie für sich zu gewinnen, und am Ende kann es ja dramatisch werden, am Ende kann es ja wild werden, beide wollen nochmal, aber in den ersten 45 Minuten ist es vielleicht dann eher das Abtasten, und auch das für mich dann da ein spannender Tipp.
Ich enthalte mich im Dreiweg bei der Paarung, ich kann dir nicht fundiert sagen, wie das ausgeht. Ich glaube aber, dass Tore auf beiden Seiten fallen. Denn die Polen hatten ja zuletzt 5 kassiert in Portugal und haben generell defensiv, sagen wir mal, Probleme. Ja? 11 Gegentore in den letzten 3 Spielen waren es für Polen. Und ja, auch wenn die Schotten nicht dafür bekannt sind, dass sie Tormaschinen sind, aber wenn hier alles auf dem Spiel steht, glaube ich, werden wir hier ein paar Törchen sehen, weil ja die Schotten ja auch, wenn sie hinten liegen, ne, brauchen sie unbedingt ihr Tor, um nicht abzusteigen. Wenn sie wissen, dass die Kroaten hinten liegen, schießen sie mit, und sie schießen das eine Tor, wissen sie, ey, sie können ja sogar auf Platz 2 springen und in die Viertelfinal-Playoffs. Deswegen erwarte ich Tore. Es geht um so viel in diesem Spiel, das würde mich stark wundern, wenn es hier keine gäbe. Und zwar auf beiden Seiten erwarte ich die Tore. Also beide Treffen ist mein Tipp, aber im Dreiweg, das kann 2-1 Polen werden, ein 2-1 Schottland oder am Ende ein 1-1, womit die Schotten wahrscheinlich besser leben können, weil sie dann wenigstens nicht absteigen. Also hier ist so viel drin in diesem Spiel. Ich glaube, dass beide treffen, weil eben so viel drin ist.
Ja, und das ist doch zumindest mal eine Ansage für alle Zuschauer, dass wir da vielleicht Spannung erwarten können auf dem Platz. Wir machen den Sprung in Gruppe A4, also Liga A, äh, nee, Doch Liga A Gruppe 4 ist die ganz offizielle Bezeichnung. Dänemark gegen Serbien treffen, haben wir da als Duell um Platz 2 quasi noch in dieser Gruppe. Spanien wie Portugal eben auch mit 4 Siegen, einem Unentschieden durchmarschiert. Und danach haben wir Dänemark mit 7 und Serbien mit 5 Punkten. Logischerweise mit einem Sieg kann Serbien noch vorbeispringen. Und dann ist das hier eben das direkte Duell um Platz 2 und damit ja auch ein Platz in den Playoffs. Also auch da geht es noch um was, während die Schweizer und die Spanier, das können wir ja ganz kurz einmal nennen, die werden gegeneinander spielen. Für beide geht es um nichts mehr. Die Schweiz durchweg enttäuschend, auch schon abgestiegen. Da rechnen wir eben auch wirklich nicht mit irgendwelchen Überraschungen. Der Favorit spielt auch noch zu Hause. Deswegen das wirklich nur ganz kurz erwähnt, weil es zu dieser Gruppe gehört. Wir haben gesagt, wir gucken ein bisschen mehr auf Dänemark und Serbien. Da geht es noch um ein bisschen was zumindest, nämlich ja, oder eigentlich um alles, ne? Die Teilnahme in den Playoffs, Alex.
Ja, und die Serben können mit einem negativen Torverhältnis übrigens Aufstiegsplayoffs, weil es ja in Gruppe B um den Aufstieg geht, aber um ins Viertelfinale einziehen, also um den Pokal mitspielen. Einfach nur ein 1-0 Heimsieg und dann spielt auch das schlechte Torverhältnis keine Rolle. Also die Serben müssen nur in An- und Abführung gewinnen, springen dann noch an den Dänen vorbei, landen dann bei 8 Punkten und haben gleichzeitig nichts zu verlieren. Die Schweizer sind schon abgestiegen durch das 1-1 gegen Serbien, weil selbst wenn die Schweizer in Spanien gewinnen sollten und die Serben verlieren auch, landen dann die Schweizer zwar bei 5 Punkten, aber am Ende zählt der direkte Vergleich, der geht an Serbien. Deswegen kann Serbien quasi frei aufspielen, hat nichts zu verlieren, kann aber Rang 2 gewinnen. Gleichzeitig wissen die Dänen, ein Unentschieden reicht uns und deswegen glaube ich, dass wir erneut sehr, sehr destruktive und defensive Dänen erwarten werden. Ähnlich wie in Spanien, dann haben sie bis zur, ich glaube, 75. Minute oder 80., 85. irgend sowas die Null gehalten und standen nur hinten drin und hatten kaum Offensivaktionen. Und dann aufgrund eines leichten Torwartfehlers gewann Spanien 1-0. Also ich glaube, Dänemark wird wieder mauern und den Riegel auspacken. Und dann ist die Frage, können die Serben dieses dänische Dynamite-Bollwerk knacken oder nicht? Ja. Und ich bin Stand jetzt bei nicht.
Ja, also zumindest da würde ich auch sagen, vielleicht nicht in den ersten 45 Minuten. Ne? Serbien eben nicht auch absolute Offensivmannschaft, die sich dann freut, dass man ihnen das Feld überlassen wird, sondern die sind natürlich auch durch vor allen Dingen eine gewisse Disziplin und weniger eine Kreativität in der Lage, Spiele für sich zu entscheiden oder zumindest die Null zu halten. Und gerade wenn dann ein Tor reicht, wirst du eben im modernen Fußball nicht ab Minute 1 Vollgas spielen, denn es bedeutet natürlich auch der eine Kontergegentreffer von Dänemark und das Ding ist fast schon eingetütet für die Dänen. Das heißt, du gehst nicht von Anfang an ins Risiko. Dänemark wird erstmal, da bin ich bei dir, sehr wenig Interesse haben, generell das Spiel irgendwie in den Flow zu bringen oder überhaupt daran teilzunehmen, wenn sie eben die Null halten können. Und das bedeutet schon wieder eine Ausgangslage, wo dieses Unentschieden zur Halbzeit, ich finde, das ist gerade bei solchen Partien, wo sie eben diese Ausgangssituation aufeinandertreffen, das ist ein sehr naheliegendes Ergebnis, weil du dich natürlich weiter aus dem Fenster lehnst und sagst, in 90 Minuten Serbien vielleicht bei Ecken stark und Co., da kann immer was passieren und natürlich kann immer was passieren, wenn sie immer weiter aufmachen müssen. Wenn sie in der 60. Minute bei einem 0-0 sind, hat es ja keinen Sinn. Sie können nicht absteigen, sie können noch aufsteigen, dann wirst du aufmachen müssen, dann kann auch Dänemark vielleicht diese Spitze setzen, all das drin, aber dass das in den ersten 45 Minuten so passiert, das ist deutlich unwahrscheinlicher und deswegen gefällt mir immer dieser Unentschieden zur Halbzeit-Tipp dann auch besser, als hier zu sagen, ich glaube, es wird ein Unentschieden nach 90 Minuten. Da ist der Konterangriff der Dänen genauso drin wie der spät umjubelte serbische Kopfball nach Halbfeldflanke. Alles möglich. Aber in den ersten 45 Minuten werden wir da, glaube ich, Mannschaften sehen, die beide sich erstmal ganz schön abtasten und auch jeweils um ihre Ausgangssituation und um ihre Stärken wissen. Und deswegen finde ich hier das Unentschieden zur Halbzeit weiterhin einen sehr, sehr ordentlichen Tipp.
Ein höherer Schritt ist gleich aufs 0-0 zur Halbzeit zu gehen. Übrigens, ja, dann sind die Quoten auch nochmal interessanter. Und die Folge wäre von diesem Tipp ja auch, mehr Tore fallen in Halbzeit 2 zu tippen, wenn man daran glaubt, dass das eine Tor, sei es der Konter oder der serbische Lucky Punch, dann fällt. Aber es kann natürlich auch 0-0 ausgehen, weil ich traue den Dänen zu, das 0-0 zu halten. Wie gesagt, in Spanien hätten sie es ja wirklich beinahe geschafft und ich glaube, die Spanier hatten irgendwie 23 Torschüsse in der letzten Nations League Pause und benötigten ein Schmeichelfehlerchen, um überhaupt 1-0 zu gewinnen. Und die Spanier wissen ja eigentlich normalerweise, wie man gegen defensiven Fußball spielt und ja, wie man die knackt. Und auch die taten sich enorm schwer. Deswegen wird sich Serbien, glaube ich, auch schwer tun. Also, beide treffen nein, ist genauso eine Option. Dann natürlich bei dem Spiel wie Under 2-5 Tore zu treffen, Tore fallen, darauf zu tippen. Viele Tore sollte man nicht erwarten, wie gesagt. Mich würde nicht mal das 0-0 wundern, aber auch nicht das eine Tor auf der einen Seite, das dann zum 1-0 für wen auch immer führt, ne?
Ja. Da sind wir dann ja auch einer Meinung und können theoretisch dann auch hier von der Gruppe mit den Spaniern, dem amtierenden Europameister, einmal zu der Mannschaft kommen. Nur durch Betrug konnten sie bei der EM besiegen. Die deutsche Nationalmannschaft, weiter auf Kurs, wieder eine richtig gute Nationalmannschaft zu werden. Oder, ich finde, spätestens nach einem 7-0 wieder mal, kann man auch sagen, vielleicht auch schon zu sein. Ne? Du hast schon bei der EM gesehen, sie können auf jeden Fall mitspielen, auch mit dem Europameister. Und jetzt, die Stimmung ist weiter super. Und das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Auch der Fußball ist super, die Ergebnisse sind super. Und du kannst die Leute weiter mitnehmen. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir du merkst richtig, finde ich, eine Mannschaft, die funktioniert, eine Mannschaft, die eine klare Idee hat, die ist ja nicht immer nur auf Einzelteile angewiesen. Und so ein klassisches Ding ist dann ja, wenn du zum Beispiel darüber redest, Mensch, jetzt hatten wir mal mit Füllkrug jemanden, der da halbwegs gesetzt war, Tim Kleindienst, der jetzt auch noch nicht seit Jahren auf der ganz großen Bühne irgendwie genannt wird, kann auch reinkommen und seine Treffer erzielen und seine Rolle einnehmen. Kai Havertz trifft, ich glaube, da waren wir alle überrascht. Und dann haben wir natürlich mit Musiala, der mittlerweile Kopfballtore schießt, mit Florian Wirtz, der ja auch wieder ein herausragendes Spiel gemacht hat, Tore geschossen, Vorlagen gegeben, also auch scorermäßig super am Start war. Das ist einfach eine Mannschaft, die gerade richtig Freude bereitet. Und natürlich ist es im Gegensatz zu allen anderen Partien, die wir rausgesucht haben, geht es da jetzt wirklich um gar nichts mehr in der Gruppe. Aber es geht natürlich schon darum. Und ich sag's seit ein paar Malen, wo wir über Deutschland und Nagelsmann Deutschland hier geredet haben, es geht schon darum, diese Euphorie weiterzutragen und den Leuten glaubhaft zu verkaufen, hey, wir werden zu einem Favoriten in 1,5 Jahren bei der Weltmeisterschaft werden oder wir sind einer. Und ich finde, diese Mannschaft unterstreicht, dass sie Bock haben. Und das ist natürlich dann auch vielleicht eine schlechte Nachricht für Ungarn.
Ja, das ist völlig richtig, auch wenn natürlich ein bisschen rotiert wird. Also die ganzen illustren Namen, die du genannt hast, ich glaube, die werden nicht alle von Anfang an wieder auf dem Platz stehen. Vor allem Wirtz und Musiala könnte ich mir vorstellen, dass da auch die Vereine vielleicht vorfühlen beim Kollegen Nagelsmann. Vielleicht müssen die ja nicht unbedingt von Anfang an spielen oder die vollen 90 Minuten spielen. Also da wird wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen, weil auch Auswärtsspiel ein bisschen nochmal on top rotiert und weil es auch für beide um nichts mehr geht. Und letzteres ist eigentlich die enttäuschendste Sache mit Blick auf die ganze Gruppe, weil sich Ungarn in der Niederlande hat abschießen lassen beim Duell um Rang 2 und das hatte ich so nicht erwartet, vor allem in dieser Klarheit, ne, dass sie dann wirklich keine Chance haben. Ich hätte gedacht, das wird nochmal richtig unbequem für Deutschland in Ungarn, weil es für Ungarn vielleicht immer noch um Rang 2 geht, aber nee, das hat sich erledigt, absteigen können sie auch nicht mehr, Deutschland kann auch nicht mehr Zweiter werden. Bisschen enttäuschend, so aus sportlicher Sicht. Natürlich nicht enttäuschend, dass die Deutschen grandios Bosnien abgeschossen haben und Freude bereiten und als WM-Top-Favorit in die USA reisen, würdest du jetzt sagen, Julius, ne?
Ich bin einer der Favoriten. Und ich glaube, damit lehnt man sich gerade auch nicht so weit aus dem Fenster.
Nee, tut man nicht.
Wenn du dir die anderen einschlägigen Namen so anguckst, ne?
So, und es geht ja bei der Nations League auch weiter. Also übrigens, wenn Deutschland in Ungarn gewinnt, könnten sie die Mannschaft mit den meisten Punkten in dieser Nations League Gruppenphase werden. Portugal kann, wenn die gewinnen, auch genauso auf 16 kommen und die Spanier auch, aber wäre ja auch irgendwo ein Ausrufezeichen, ne? Wenn du da 16 Punkte holst faktisch die beste Mannschaft wärst, weil sie die beste Tordifferenz dann hätten, die ist ja aktuell plus 14. Ich glaube, das ist so für die Weltöffentlichkeit schon ein Ausrufezeichen, wenn Deutschland das schafft. Und dann geht es natürlich in die Nations League weiter. Wer weiß, wie dann die Auslosung ist, welche Gegner du bekommst. Aber ich sag mal, im Viertelfinale sollte keinesfalls Schluss sein. Und wenn sie da ins Finale einziehen oder diese sogar gewinnen, setzt du erst recht eine Duftmarke. Und ich glaube ein bisschen an die Duftmarke, zumindest auf dem Weg zum Viertelfinale. Heißt, nächster Sieg in Ungarn, die beste Mannschaft der Gruppenphase, Julius. Das wäre, glaube ich, schon irgendwie der Form entsprechend, oder? Der Nagelsmänner.
Nicht nur der Form, ich glaube eben auch dem Auftrag entsprechend. Ich glaube schon, dass man da ganz klar auch kommunizieren wird als Trainer zu dem Team. Hey, ihr merkt ja auch, ein 7-0 kommt trotzdem auch besser an als ein 2-1. Und wir wollen ja die Leute für uns gewinnen. Und man wird schon mit dem Selbstverständnis reingehen, es macht gerade Spaß. Es macht gerade Bock zu zocken und wir hören jetzt nicht auf. Man wird es versuchen. Trotzdem ist die Frage natürlich, Ungarn zu Hause ist jetzt auch nicht so, dass es wahnsinnig viel Liebe zwischen Ungarn und Deutschland gibt, gerade auf fußballerischer Ebene in den letzten Jahren. Da wird man schon auch, glaube ich, ein Spiel sehen, wo man vielleicht in ein, zwei Zweikampfsituationen nicht merkt, dass es um nichts mehr geht, gerade auf Seite der Hausherren. Wenn wir dann eben doch eine durchrotierte Elf haben, wo gewisse Abläufe vielleicht nicht ganz so klappen, wo vielleicht auch ja am Ende trotzdem Einzelsituationen nicht immer so brillant aufgelöst werden können, wie wenn Musiala nun mal spielt und da eben vielleicht nicht von Anfang an auf dem Feld steht, dass es doch ein bisschen zäher wird. Also ich finde schon, und zu Ungarn gehört ja nicht nur, sie haben sich ja nicht nur ordentlich jetzt verhauen lassen von den Niederlanden, sie haben ja auch gegen Deutschland deutlich verloren in dieser Nations League. Aber die Frage ist ja schon, sehen wir das nächste Schützenfest auf deutscher Seite? Und da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten. Ich glaube, sie werden es versuchen, ich glaube, sie werden es gewinnen und das Spiel mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angehen. Ich glaube aber, Ungarn wird nochmal unangenehm sein, auch wenn wir sie jetzt ein paar Mal sehr leicht zu besiegen gesehen haben in dieser Nations League. Und ich glaube schon, dass es ein bisschen zäher wird, dass wir nicht nach einer Minute 20 den ersten Treffer bejubeln können, dann geht's wieder weiter und wir gewinnen 7-0. Ich glaube, da muss man schon sagen, das doppelte Handicap, das spare ich mir heute. Das hast du gegen Bosnien ja angesagt und hattest natürlich auch völlig recht. Also du hast ja gesagt, das wird deutlich, ne? Aber hier ja, würde ich eher sagen,
7-0 konnte man auch nicht erwarten. Ich war ja dann eher Richtung 4-0, ne?
Ja, und selbst da, sage ich mal so, ein 4-0 weiß ich jetzt auch nicht, ob das vielleicht dann Ticken zu viel verlangt ist, ne?
Nee, das wird nicht, also hoch gewinnt Deutschland das nicht, das glaube ich nicht. Denn Ungarn ist zu Hause auch nochmal, eigentlich schon wesentlich bissiger, unangenehmer. Sie haben die letzten 6 Heimpflichtspiele nicht verloren zu Hause. Die letzte Heimniederlage in einem Pflichtwettbewerb datiert aus der Nations League 2022. Also 2 Jahre her oder über 2 Jahre her gegen Italien gab es da mal ein 0-2 zu Hause. Aber ansonsten, die sind zu Hause schon richtig unbequem. Ne? Das haben die Niederländer in der letzten Länderspielpause im Oktober auch gemerkt. Da konnte Holland mit Ach und Krach kurz vor Schluss das 1-1 noch retten. Aber das war richtig, richtig unbequem und schwierig für sie. Die Ungarn hauen zu Hause schon alles raus. Spielerisch haben sie natürlich trotzdem immer wieder Probleme. Und natürlich kannst du auch Tore gegen sie schießen. Aber das wird, wenn, dann wird's, bin ich eher Richtung Arbeitssieg. Die Frage, die ich mir nur stelle, Julius, wenn ich schon auf Deutschland tippe, und das habe ich ja schon angesprochen, ich glaube, dass das gute Gefühl weitergeht. Gewinnen sie mit Gegentor oder ohne die Nagelsmänner?
Das ist so ein bisschen die große Frage. Ich finde schon, gerade wenn wir über einen Arbeitssieg reden, vielleicht dann aber eben doch so viel den Ball haben, sich schwer tun, dass man das Ganze zu null gewinnen könnte ich mir trotzdem vorstellen. Natürlich hast du bei den Ungarn mindestens mit Szoboszlai jemanden, der auch standardmäßig super gefährlich ist, aber für mich tendiert es dann eher Richtung Deutschland gewinnt ohne Gegentor. Dann kann man vielleicht sogar überlegen, der normale Handicap-Tipp 2-0, 3-0, immer möglich bei der Qualität, die sie gerade haben, aber wie gesagt, vielleicht ein bisschen auf die Euphoriebremse, sie gewinnen das, 1,50er-Quoten gibt es im Dreiweg, sie gewinnen das ohne Gegentor, dann sind wir auch schon bei ordentlichen Quoten. Ich glaube, ja, in die Richtung tendiere ich da am ehesten.
Beide Treffen nein wäre dann natürlich nicht für dich die Option, die deswegen spannend ist, weil es darauf 2er-Quoten gibt. Also die Leute erwarten dann doch eher ein Deutschland mit Gegentor. In Bosnien hat es ja auch eins gegeben, da gab es ja auch, ja, weiß nicht, ob es Arbeitssieg titulieren möchte, aber nur ein 2-1, aber eben mit Gegentor. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in Richtung 2-1 geht, aber auch in Richtung 1-0. Ich tue mich da tatsächlich ein bisschen schwer, das seriös zu prognostizieren, ob es jetzt das eine Mal geschlagen werden oder nicht. Aber auf jeden Fall sollte Deutschland das gewinnen. Und da du die 1,50er-Quoten angesprochen hast, die es da so gibt, denke ich, nimmt man die so mal mit im Kombischein. Ist ja immer so die Grenze. Unter 1,50 finde ich, würde ich immer nichts anspielen. Bei 1,50 bin ich auch nicht happy, aber für den Kombischein kann man es ja mal mitnehmen. Sie sind auf jeden Fall der Favorit und das auch zu Recht. Wer natürlich hier an einen Upset glaubt, weil Deutschland rotiert, Ungarn zu Hause bissig. 6er-Quoten auf Ungarn, ich will sie nur nennen. Nicht, dass ich sage, Ungarn gewinnt, um Gottes Willen, aber 6er-Quoten auf Ungarn sind schon bemerkenswert hoch. Bedeutet natürlich auch immer, die doppelte Chance ist dann hoch. Ne? Da gibt es 2,60, 70 sowas im Schnitt auf 1x. Also value-mäßig wäre das schon interessant, wenn man sagt, naja, Deutschland hat jetzt hier alle begeistert, jetzt lassen sie es gemächlich angehen und ob es unentschieden ausgeht oder nicht, ist ihnen auch wurscht.
Ich sag, die Stimmung ist zu gut. Ich sag, das wissen sie selber und sie wollen sie hochhalten. Und trotzdem beantworten wir die Frage erneut, das Schützenfest eher mit einem skeptischen Blick, aber wer wissen möchte, wie beidfüßig das Wettbasis-Videoformat genau diese Fragestellung beantwortet, der kann dann natürlich gerne reingucken auf YouTube und auch auf wettbasis.com. Erneutes Schützenfest, Nations League, 6. Spieltag, so heißt das aktuelle Video, und das sei ich natürlich auch nochmal ans Herz gelegt, da vorbeizuschauen, genauso wie generell auf der Wettbasis vorbeizuschauen. Wir gehen ja auch schon wieder in den Clubfußball, wir sprechen am Donnerstag hier, Alex, über die Bundesliga, auch die Premier League, ja super spannend und auch ein bisschen überraschend, da haben wir zum Beispiel dann auch auf der Wettbasis zum 12. Spieltag die Vorschau mit der Fragestellung, setzt sich der Absturz von Manchester City fort, auch das und ähnliche Prognosen, Tipps, Vorberichte, all das findet ihr auf wettbasis.com, das habe ich hier nochmal ans Herz gelegt. Wir machen jetzt noch einen kleinen Abstecher in die B-Gruppen, denn da ist es ja auch noch teilweise spannend. Wir haben die Situation, dass da nur der Erste direkt aufsteigen kann, und das bedeutet eben auch, dass es da durchaus noch spannend ist in den Partien. B1, erste Gruppe, die wir rausgesucht haben, um kurz drauf zu gucken. Da haben wir nämlich mit Georgien und Albanien zwei Mannschaften, die gerade punktgleich auf Platz 2 und 3 stehen, und gleichzeitig die Tschechen auf Platz 1, auch nur einen Punkt weg. Die Ukraine 3 Punkte hinter Platz 1, 2 Punkte hinter Platz 2, also da kann wirklich noch eine Menge passieren, eine Menge Bewegung in den Gruppen, und dann haben wir eben die Duelle Tschechien gegen Georgien, Albanien gegen Ukraine, und da geht es dann nicht nur auf den jeweiligen Plätzen noch um was, sondern da wird, denke ich, auch mal immer wieder aufs Handy geguckt, wie es gerade woanders steht, weil eben so viel in dieser Gruppe noch passieren kann.
Wir haben uns diese Gruppe B1 ausgesucht, ich glaube, wir haben zuletzt nicht über sie gesprochen, aber sie ist so kurios, die Konstellation, dass Albanien, die aktuell Dritter sind, die können mit einem Sieg sogar noch die Gruppe gewinnen, wenn Tschechien patzt und Georgien, Tschechien unentschieden ausgeht. Kann Albanien Erster werden mit einem Sieg. Albanien kann mit einer Niederlage gegen die Ukraine aber auch Letzter werden, weil wenn die Ukraine gewinnt, die Ukraine dann an Albanien vorbeispringt und die anderen beiden oben bleiben natürlich oben. Also, dass man am letzten Spieltag noch Erster werden kann und damit aufsteigt oder Letzter wird und damit absteigt, ist schon eine kuriose Konstellation. Da ist alles möglich. Super spannend. Ja, das kann Albanien passieren. Die Tschechen haben natürlich ja so ein bisschen den Matchball, logischerweise, ne? Heimsieg gegen Georgien. Sie wissen, sie sind auf jeden Fall aufgestiegen. Auch wenn es prekär ist, tabellarisch spannend ist, gehe ich tatsächlich auf den Tschechien-Heimsieg schon mal. Dass Platz 1 dann erledigt ist, und dann Albanien-Ukraine als Parallelspiel, eieiei, ist das schwierig. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Tue ich mich ganz, ganz schwer, da eine vernünftige Prognose abzugeben, aber meine erste Prognose ist, Tschechien schlägt Georgien mit Ach und Krach knapp, aber gewinnt und steigt dadurch direkt auf.
Tue ich mich ein bisschen schwerer bei den Tschechen, ehrlich gesagt. Ich gehe da auch die Quoten nicht mit. Wir haben ja Georgien eigentlich ganz spielfreudig und auch gut erlebt bei der EM auch. Das sind ja auch noch halbwegs frische Eindrücke. Wir haben ein, zwei Outstanding-Fußballer, die bei den Georgiern eben auch Spiele entscheiden können. Und ich sehe sie da nicht so weit weg von den Tschechen, wie es die Quoten zeigen. Wir haben 1,70er-Quoten zu 4,70er, 4,80er-Quoten, heißt selbst die doppelte Chance. X2 ist hier noch richtig lukrativ anzuspielen, gerade wenn man kombiniert. Und deswegen muss ich sagen, so in der Quotenlage, 3 Unterschied zu den Georgiern, die ja auch noch im direkten Duell um den Tabellensieg gerade spielen können und da sicherlich auch nochmal alles reinhauen werden. Wenn es gleichwertig wäre, würde ich vielleicht mit dir zu den Tschechen und zum Heimvorteil tendieren, aber ich sag mal so, rein als Tipper gedacht, muss ich sagen, gefallen mir die Quoten auf die Georgier hier sehr, sehr gut. Das sei auf jeden Fall erwähnt, und das beeinflusst mich da so ein bisschen in der Auswahl. Und gleiches Spiel natürlich auch so ein bisschen beim Parallelspiel Albanien-Ukraine. Da werden die Albaner so ein Ticken unterschätzt, ne? Also wenn wir uns die Ergebnisse bis jetzt angucken in dieser Gruppe, dann haben sie 2 Punkte mehr als die Ukraine sammeln können, haben auf keinen Fall enttäuscht, spielen zu Hause. Wir reden hier durchaus auch über Hexenkessel und haben eine 3-10er-Quote gegen 2-40er bei den Ukrainern. Also da sehe ich tatsächlich die Mannschaften auch dichter zusammen, als die Quoten hergeben. Und wenn ich rein danach gehe und sage, wo kriege ich ein höheres Value und es ist trotzdem in einem Bereich des Möglichen, dann muss ich sagen, finde ich hier den Albanien-Tipp auch nicht uninteressant. Dass es wirklich so ausgeht, ja, das ist dann die andere Frage. Ich habe gerade sehr quotenlastig, argumentiert, aber ich finde schon bei beiden Spielen, dass da ein kleines Ungleichgewicht ist. Und das ist ja genau das, wonach wir hier immer so ein bisschen suchen. Ne? Wo ist der Ertrag vielleicht so groß und das Risiko nicht so groß? Wo kann es sich wirklich lohnen, auch mal so einen Tipp abzugeben? Und das sehe ich bei beiden hier.
Ja, vor allem, wenn die Gruppenkonstellation so eng ist und wirklich die Ergebnisse, die bisherigen, ja zeigen, dass da alles möglich ist, dann kann man sich natürlich auch mehr auf einen Value-Output fokussieren, ne? Wo sind die Quotenspanne, ohne dass man sagt, ich glaube, dass die unbedingt gewinnen werden, wie wir es ja sonst auch tun. Von daher völlig logisch die Argumentation. Übrigens hat Georgien die Tschechen im Hinspiel, also im ersten Aufeinandertreffen im September, mit 4-1 abgeschossen. Das spricht ja so ein bisschen für deine Argumentation, ne? Dass du die Georgien-Fahne so ein bisschen hochhältst.
4,80er-Quoten, ne? Also ja, ist jetzt nicht so, dass schon es da 2,60er-Quoten gibt. Und, also,
ja. Gleichzeitig haben die Tschechen ihre zwei Siege, die sie bisher haben, beide zu Hause eingefahren. Die Ukraine 3-2 geschlagen und die Albanier 2-0 geschlagen. Also zu Hause noch perfekt. Denn sie hatten 3 Auswärtsspiele und 2 Heimspiele. Das spricht vielleicht dann doch dafür, warum sie mindestens als Favorit hier reingehen, aber ich bin schon auch bei dir, so klarer Favorit sollten sie nicht sein. Also die Quoten, gebe ich dir recht, die gefallen mir ehrlicherweise nicht, dass ich hier auf die 1,70er Quoten der Tschechen tippe, wenn alles so eng dabei ist, ne? Und die Georgier ja bei der EM uns gezeigt haben, hey, die können Fußball spielen und im Hinspiel 4-1 gewonnen haben. Aber vom Bauchgefühl her, ja, ist halt was anderes als das Tippgefühl, ich nenne es jetzt mal so. Also Bauchgefühl ist, die Tschechen werden Gruppensieger und gewinnen das 1-0 oder 2-1, aber die Quoten untermauern das eher nicht. Da sollte man wahrscheinlich auf die doppelte Chance X2 gehen, weil die Georgier eben diese 4,80er-Quoten haben. Beim anderen Spiel, ich sage Ukraine, Tschechien, weil es ja hier für beide um alles geht, ne? Da ist ja die Konstellation ja eigentlich wie folgt, die Ukrainer müssen auf Sieg spielen, wenn die Ukraine nicht gewinnt, sind sie abgestiegen. Ist ja eh schon ein Ticken enttäuschend, dass sie nur in Gruppe B da unten rumdümpeln. Also die Ukraine muss gewinnen und bei den Albaniern, wie gesagt, wenn die gewinnen, können sie aufsteigen, aber wenn sie verlieren, können sie absteigen. Allein die Konstellation spricht für mich auch wieder die Sprache, dass ich glaube, dass Tore auf beiden Seiten fallen, weil so viel möglich ist, wenn die Ukraine in Führung geht, ne, weiß Albanien, wir steigen ab, dann müssen die aufmachen. Wenn es 0-0 steht, muss die Ukraine aufs Tor spielen. Wenn Albanien führt, muss die Ukraine aufmachen. Also ich glaube auch, dass das Sinn macht, nicht nur auf beide Treffen zu tippen, sondern auf Over 2,5, weil die Konstellation es hergibt. Aber wie geht Albanien, Ukraine im Dreiweg auf, Julius? Das brauchst du mich nicht fragen, das ist super schwer.
Zumindest auch, ne? Da wäre es lukrativer, wenn Albanien das Ganze für sich entscheiden kann. Und wie gesagt, ich unterstreiche das nochmal. Diese Gruppe ist in der Tabelle super eng. Am letzten Spieltag gab es 2 Unentschieden auf beiden Plätzen. Da siehst du auch, das ist alles super eng. Und wenn das in eine Richtung kippen könnte, und es kann in beide kippen, und die eine bringt dir deutlich bessere Quoten, finde ich schon legitim, da mal drüber nachzudenken. Das ist mein Blick so ein bisschen auf diese Gruppe B1. Gruppe B4 wollen wir uns auch noch kurz zum Abschluss dieses Podcasts dann angucken. Da haben wir nämlich auch noch ein paar Fragen offen und ein bisschen mehr Spannung. Die Türkei steht da an der Spitze, kann aber noch von Wales verdrängt werden. Und bei den B-Gruppen haben wir ja schon, dass der erste Platz eben nur direkt weiter aufsteigen kann. Also da geht es dann schon um einen direkten Aufstieg bei Wales und der Türkei, die eben ja im Fernduell gegeneinander antreten werden. Montenegro spielt gegen die Türkei, Wales spielt gegen Island. Das sind namentlich diese Partien. Und da ist es natürlich besonders spannend, dieses Fernduell zwischen der Türkei und Wales. Montenegro 0 Punkte bis jetzt. Island kann noch auf Platz 2. Die könnten Wales sogar noch verdrängen. Den Abstieg, den hat Montenegro aber schon sicher für sich.
Ja, und das Interessante ist ja hier auch, dass die Isländer oder dass die Waliser direkt aufsteigen können, aber auch noch aus den Aufstiegsplayoffs rausfallen können, wenn sie gegen Island verlieren. Aber wenn sie gewinnen, ist alles möglich. Die Türkei hatte übrigens ihren Matchball am Wochenende, am Samstag gegen Wales, hatte, ich glaube, 24-4 Torschüsse, ein XG von 3 oder 4 und hat nur 0-0 gespielt, auch weil man in der 89. einen Elfmeter an den Pfosten setzte. Also eigentlich hätte die Türkei schon, ne, Platz 1 längst eintüten müssen. Das war wirklich bemerkenswert, was sie da alles verballern haben und wie sie den Ball einfach nicht über die Linie bekommen haben gegen Wales. Ich glaube aber, dass der Aufstieg dadurch nur vertagt wurde. Montenegro noch kein Punkt auf dem Konto, ein einziges Tor auch erst geschossen. Also ich glaube, die Türkei holt jetzt im Nachhinein den Sieg und steigt dann auf. Muss ja kein klarer, hoher Sieg werden, aber ein Arbeitssieg reicht völlig. 1-0, 2-0 Türkei in Montenegro. Dann sind sie aufgestiegen und dann blicken wir auf den anderen Platz in Wales, denn da geht es ja wirklich dann um Rang 2 im direkten Duell. Und das ist auch sehr, sehr schwer, denn ähnlich knifflig wie Albanien, Türkei auch zu tippen, finde ich. Das kann Wales natürlich gewinnen mit Heimvorteil. Am Ende wäre ich eher dabei, dass ich sage, das geht unentschieden aus, 1-1. weil die Waliser sagen, boah, wir haben dann doch zu viel Angst, jetzt hinten raus noch was zu riskieren, weil wenn wir das Tor kassieren, ne, sind wir nicht mal in den Playoffs, vor allem wenn du weißt, dass die Türkei auf einem anderen Platz führt und es steht 1-1 zur 70. Ich glaube, dann macht Wales hier den Laden eher dicht und sagt, ich nehme das Unentschieden mit. Deswegen tippe ich bei Wales, Island, glaube ich, Unentschieden.
Ja, also es ist natürlich so, die Spannung in der Tabelle ist noch da, die wird so ein bisschen rausgenommen durch den Spielplan. Ich hätte zum Beispiel lieber Türkei, Island, Wales, Montenegro gesehen, dann hätten wir nämlich noch so ein bisschen uns fragen können, wer kann wirklich Platz 1 verteidigen. Ich bin aber bei dir in der Partie Montenegro-Türkei, nach allem, was wir jetzt gesehen haben, sollte die Türkei dann einfach klar machen können, was sie sich auch verdient haben. Das ist nun mal die Ausgangssituation an diesem Spieltag und deswegen glaube ich, das wird leider relativ deutlich und dann geht es für Wales auch nicht mehr um den direkten Aufstieg um Platz 1. Aber es geht natürlich darum, den zweiten Platz zu verteidigen und das in der Partie, die, so fair muss man sein, uns wahrscheinlich nicht wahnsinnig spektakulären Fußball bieten wird, sondern eben auch eine Mannschaft, die zu Hause spielt, die weiß, hey, wenn wir das Ganze ohne Gegentor über die Bühne bringen, dann sind wir auf jeden Fall weiter da, wo wir sein wollen und eine isländische Mannschaft, die ja vielleicht nicht jede Einladung eben annehmen kann. Trotzdem sei gesagt, du tendierst so ein bisschen Richtung Unentschieden. Man kann das natürlich zumindest ein bisschen absichern mit dem Tipp doppelte Chance x2, also Island gewinnt oder Unentschieden, weil es da immer noch 2,30er-Quoten gibt bis in der Spitze. Ne? Also wenn du sagst, Unentschieden kann ich mir vorstellen, kannst ja das späte legendäre Island-Tor irgendwie doch noch mit absichern, kriegst immer noch spannende Quoten, wenn du da ein bisschen mehr Sicherheit haben willst. Wir haben ja nämlich auch ein ganz klares Gefälle in Richtung der Waliser, das ich auch ein bisschen zu krass finde, um es im Dreiweg zu tippen. 1,60er-Quoten in so einem Spiel, wo du sagst, Mensch, wird jetzt nicht berauschend und an die Wand spielen sie nicht. Das sind ja schon absolute Top-Favoritenquoten irgendwie. Also da will ich dann einfach im Dreiweg nicht drauf gehen, auch wenn mein Bauchgefühl hier ist, Wales kann vielleicht mit dem Punkt am Ende sich das alles sichern, was sie haben wollen. Aber ja, also ich bin da bei dir, der Tipp auf Wales lohnt sich nicht. Und auch hier muss ich ehrlich sagen, gefallen mir die Quoten dann auch einfach nicht in diesem Dreiweg-Ding. Also da finde ich dann den Unentschieden-Tipp spannender und auch sehr gut vorstellbar. Vielleicht sogar einfach x2 absichern, dann hast du noch den Totalausfall in der 90. einmal mit drin. Bist trotzdem auf der sicheren Seite, aber ja. Einfach Quotenfrage oft auch in diesen Spielen. Und da
ja, definitiv, die finde ich auch. Die finde ich auch nicht gut bei den Walisern, die schon dreimal unentschieden gespielt haben und die beiden Siege nur gegen Montenegro holten, die ja alles verloren haben. Ansonsten, ja, nicht so rauschhaft unterwegs waren, zweimal auch 0-0 gespielt haben. Also 1,60er-Quoten, ich weiß nicht, wo die herkommen, warum die so niedrig sind. Mach halt eine 1,85er-Quote draus, ja, dann ist es auch keine Top-Quote, aber entspricht viel eher so der Gemengelage oder von mir aus sogar eine 2er-Quote, ne? Dann würde ich sagen, hoppla, ja, Heimvorteil Wales, dann spiele ich die vielleicht eher an, aber 1,60 finde ich auch nicht angemessen. Allein deswegen gehe ich aus Trotz aufs Unentschieden, Julius, ja, weil ich gar nicht will, dass Wales gewinnt, damit diese 1,60er-Quoten nicht ankommen, weil die zu niedrig sind.
Finde ich auch fair und wie gesagt, das ist auch die Mannschaft, die sich mit einem 0-0 begnügen kann, die bei einem 1-0-Rückstand sich mit einem 1-1 begnügen kann. Die haben ja gar nicht unbedingt den Druck, auf diesen Sieg zu spielen und dann noch so niedrige Quoten auf den Sieg. Ich glaube, da kann man das Unentschieden schon sehr gut verargumentieren. Das haben wir getan und machen damit jetzt auch den Deckel auf unsere Länderspielpause hier bei Talk und Tipps. Logischerweise, wenn es am Wochenende weiter mit Clubfußball geht, reden wir auch wieder über Clubfußball, Alex. Am Donnerstag, wie immer dann also, unsere kleine, wundervolle Vorschau hier auf alle 9 Bundesligaspiele, die uns am nächsten Spieltag erwarten werden. Freue ich mich schon sehr drauf, dass es da dann weitergeht. Ich freue mich über jeden, der eingeschaltet hat und der Freude an dieser Folge hatte. Vielen Dank und bis bald. Ciao.